Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio, Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Heute ist Samstag, der 4. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Jakub Kukla. Herzlich willkommen zu unserer Samstagssendung zu den Themen der Woche. Unser Gast ist heute Patryk Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter am Pilecki-Institut Berlin. Guten Tag.
Ja, hallo Herr Kukla.
In den letzten über 30 Jahren seit den Umwandlungen in Osteuropa gab es mehrere Spannungen zwischen Polen und der Ukraine, zwischen Warschau und Kiew. Seit 4 Jahren herrschte aber Einigkeit, so sah es zumindest aus. Seit einigen Wochen aber sind wir mitten in einem doch für manche überraschenden Streit zwischen beiden Ländern. Haben Sie ein solches Szenario sehen kommen?
Ich glaube in der Intensität nicht. Also man muss sagen, Jahr 22, das war das Jahr der großen Brüderlichkeit, wenn man so will, oder der großen Annäherung, der großen Partnerschaft zwischen Polen und der Ukraine, wo ja sogar die Rede war von einem neuen zwischenstaatlichen Traktat, das den Verträgen von Delizee zwischen Deutschland und Frankreich ähneln sollte. Manche, wie zum Beispiel der Theoretiker Marek Budzisz, sprachen gar von einer möglicherweise einer neuen Föderation zwischen Polen und der Ukraine. Das sind Worte und Konzepte, die wie aus einer anderen Epoche und von einem anderen Planeten wirken. Man muss dazu sagen, die erste Abkühlung oder Meinungsunterschiede kamen relativ schnell. Da gab es ja einmal diesen unintentionierten Unfall, beziehungsweise es einfach ukrainische Raketen eingetroffen sind in Polen Ende 22. Natürlich war das, wie gesagt, reiner Zufall. Es ging darum, russische Raketen abzuschießen. Aber schon da gab es so einen kleinen, vielleicht noch nicht Zankapfel, aber eine erste Phase der Abkühlung, weil halt ukrainische Entscheidungsträger überhaupt nichts davon hören wollten, dass das zwar eine, wie gesagt, absolut unglückliche, zufällige, unintentionierte, aber ukrainische Rakete war. Und dann gab es ja natürlich auch 23 noch den Streit um Getreide, Blockaden vor der polnisch-ukrainischen Grenze. Und man musste davon ausgehen, dass es dieses große Moment des gemeinsamen Beiseins und der Allianz und Vereinigung wie 22, dass es die so nicht mehr geben wird und dass diese Beziehungen dann wohl doch etwas kühler und pragmatischer verlaufen werden. Aber dass sie jetzt eine so krasse Wende angenommen haben, dass man sich ja wirklich auch Sorgen machen muss, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet und das ist eine sehr, sehr beunruhigende und sehr unerfreuliche Entwicklung.
Mitten in dem Getreidestreit, den Sie erwähnt haben, gab es noch die Äußerung des ukrainischen Präsidenten in New York bei der UNO-Versammlung. Er meinte, Polen würde der Ukraine den Rücken kehren und mit Putin zusammenarbeiten. Das hat auch hohe Wellen in Polen geschlagen. Geht es jetzt um die aktuelle Situation? Manche Beobachter sehen hinter dem polnisch-ukrainischen Streit mehr als nur eine historische Kontroverse. Sie sprechen von einem politischen Machtkampf um die Führungsrolle an der NATO-Ostflanke. Halten Sie diese Interpretation für überzeugend?
Ja, also da gab es zuletzt einen sehr interessanten Artikel von Jarosław Kuisz dazu, von Kultura Liberalna, der auch mit dem Zentrum Liberale Moderne zusammenarbeitet. Und er spricht auch davon, dass jenseits reiner historischer Kontroversen es sicherlich hier auch, was glaube ich auch durchklang in Ihrer Frage, dass es eine Art veränderte geopolitische Konstellation gibt. Also Polen, wenn man so will, hatte sich ja nach 89 mehr oder weniger ist es der sogenannten Giedroyc-Doktrine gefolgt. Jerzy Giedroyc, ein polnischer Denker, Publizist, Chefredakteur des Pariser Exilmagazins Kultura, das war derjenige, der damals nach dem Zweiten Weltkrieg versucht hatte, den Polen einzutrichtern oder sie davon zu überzeugen, dass man vergessen müsse über ehemals ostpolnische Gebiete und Städte wie Vilnius oder Lviv und dass es aus polnischer Sicht sehr wichtig wäre, dass man gute Beziehungen zu Nachbarstaaten pflegt und vor allem, dass die Unabhängigkeit dieser Nachbarstaaten in Polens Interesse ist. Da gab es ja also die stärkste Form dieser Aussage, gab es in einem Interview aus dem Jahre 99 mit dem Magazin Politica, als Jerzy Giedroycz, das waren schon seine letzten, ja, vielleicht nicht Tage, aber Monate, wo er sagte, dass eine unabhängige Ukraine für Polen gar wichtiger sei als der NATO-Beitritt. Und Kujisz sagt jetzt, dass auch andere Publizisten wie Zbigniew Parafianowicz, ein etwas anderes politisches Spektrum, aber in der Hinsicht herrschte Einigkeit, dass das natürlich noch zu einer Zeit war, wo selber die Ukraine zu ihrer eigenen Identität finden musste, wo sie noch sehr gespalten war zwischen der Ost- und Westukraine, was ihre geopolitische und außenpolitische Ausrichtung angeht und wo eine souveräne Ukraine noch alles andere als eine ja beschlossene Sache, also schon im Sinne von der Unabhängigkeitserklärung 91, aber wo die Zukunft noch nicht klar war, nicht?
Polen war eine der, oder ist, und war einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine, militärisch, aber auch politisch und logistisch. Gleichzeitig wird in Polen häufig beklagt, dass diese Rolle in der Ukraine nicht ausreichend gewürdigt werde. Spielen solche Erwartungen in den bilateralen Beziehungen überhaupt eine Rolle oder geht es inzwischen ausschließlich um politische, oft auch innenpolitische Interessen?
Also ich würde sagen, um noch ganz kurz so den vorherigen Punkt zu beenden, der auch dazu passt. Also es ist einfach so, dass mittlerweile die Ukraine, es klar ist eigentlich, dass sie nicht diesen Krieg krass verlieren wird gegen Russland, wie man das in den ersten Tagen erwarten konnte. Und also laut Kujisz und vieler anderer passt deswegen diese Giedroycz-Doktrin jetzt nicht mehr zu 100%. Es ist jetzt mehr so, dass es zwei Staaten sind. Also Ukraine ist klar weiterhin im Krieg, aber wird unterstützt vom ganzen Westen. Und jetzt geht es also darum, dass zum einen auch Polen irgendwie sich damit zurechtfindet, dass es eben nicht mehr der Verteidiger, der Befürworter ist der Ukraine, also das Land, was dann mit allen westlichen Vertretern darüber spricht, dass man die Ukraine aufnehmen müsse in internationale Strukturen. Und das ist auch ein psychologisches Phänomen. Und auf der anderen Seite muss aber die Ukraine auch schauen, dass sie natürlich jetzt auch ihre neue Position der Stärke, zwar hat sie jedes Recht, natürlich auch den direkten Kontakt und Beziehungen zu pflegen mit der EU, mit der USA, aber ich denke, es sollte auch im Interesse der Ukraine sein, weiterhin gute Beziehungen zu Polen zu pflegen und vor allem Polen an seiner Seite zu haben. Weil was die Zukunft bringen wird, das wissen wir nicht. Und ja, in all dem, wie Sie schon auch hier angedeutet haben, spielen natürlich viele Faktoren eine Rolle. Also diese historischen Kontroversen, hier muss man natürlich den Zankapfel, das Massaker von Wolynien benennen, was aus polnischer Sicht alles andere als aufgearbeitet wurde und was eben auch für Ressentiment sorgt, weil in der Ukraine eben auch die sogenannten Einheiten der UPA, also der ukrainischen Unabhängigkeitsarmee aus dem Zweiten Weltkrieg, immer noch eine identitätsstiftende Rolle spielen und wie auch jetzt vor kurzem geschehen von Präsident Zelensky dann auch öffentlich zelebriert werden, beziehungsweise eine militärische Einheit wurde nach ihr benannt. Und dazu kommen eben auch noch innenpolitische Tendenzen. In ganz Europa sind aktuell auch stark rechtsorientierte oder sagen wir mal populistische Parteien auf dem Vormarsch. Es ist ein politisches Klima, was sehr stark auch von Plattformen wie X bestimmt ist. Und wenn es da mal solche kontroversen Themen gibt, dann ist es sehr schwer, die in Ruhe auf diplomatischen Salons auszutragen, sondern da gibt es dann ein wahres Hexenkessel wie in einem Stadion, was beim Fußball meistens eigentlich eine positive Rolle spielt, in zwischenstaatlichen Beziehungen nicht unbedingt.
Manche Stimmen in Polen werfen der ukrainischen Seite vor, das historische Narrativ so zu gestalten, dass Polen zunehmend als frühere Kolonialmacht dargestellt wird. Sehen Sie eine solche Tendenz und wenn ja, ist dieser Vorwurf aus Ihrer Sicht berechtigt oder greift er zu kurz?
Ja, also dazu muss man natürlich auch sagen, dass es auch in der Ukraine selber da durchaus widersprüchliche Entwicklungen gibt. Denn gut, wenn man sich jetzt diese Kontroverse zuletzt eben um diese UPA-Benennung einer militärischen Einheit anschaut, da wurde dieser Vorwurf sehr häufig geäußert und formuliert. Also dass Polen ständig eine Erwartungshaltung hätte, dass sich die Ukraine entschuldigen müsse für die Vergangenheit und dass dies aus einem kolonialen Mindset sozusagen, also Ausdruck eines kolonialen Mindsets wäre. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dass zum Beispiel die Schulprogramme in Teilen der Ukraine und auch historische Publikationen, zum Beispiel Natalia Staschenko, in eine etwas andere Richtung gehen. Es gibt in mehreren der polnischen Nachbarländer, also der Ukraine, aber auch Litauen und sogar auch Belarus, die Tendenz, die Geschichte und das Vermächtnis der ersten Republik neu zu interpretieren. Und zwar anders als das früher der Fall war, so in der ukrainischen Historiografie wurde sehr häufig die Zeit der ersten Republik vor allem durch die Brille Chmelnitskis gesehen, dem rebellianten Führer des Kosakentums im 16. Jahrhundert. Und da war das Narrativ klar. Also wir haben sozusagen die polnisch-litauische Adelsrepublik, die eine Kolonialmacht war und die unter Ukraine und ihre Identität unterdrückte. Aber Fakt ist, dass natürlich auch sehr viele Ruthenen, also die Gruppe, aus denen dann Ukrainern und Belarussen wurden später, durchaus ja auch unter der Nobelelite, sie wurden sozusagen auch zu Teil der Schlachter, also des Adels. Und es gibt auch so etwas wie eine ruthenische positive Rolle, die auch eine Rolle gespielt hat in dem Staat. Also es gibt diese beiden Bewegungen und diese beiden Entwicklungen, aber in den letzten Tagen haben wir sehr häufig vor allem dieses koloniale Narrativ gehört. Und dazu gehört ja nicht nur die Erste Republik, sondern diese ganze häufig tragische Geschichte nach dem Ersten Weltkrieg, der polnisch-ukrainische Krieg 1918, 1919, dann der Versuch einer Allianz zwischen Piłsudski und Petliura, dann die Minderheitenpolitik der Zweiten Polnischen Republik, die häufig heute auch sehr kritisch gesehen wird durch die Polen selber. Also es ist eine lange Geschichte, nicht? Und ich denke, dass es wichtig ist, dass beide Seiten kritisch auf ihre Geschichte schauen, aber, und diesen Punkt würde ich festhalten, egal, was davor passiert ist, nichts davon kann wirklich das Massaker von Wolynien erklären, was nun mal ein sehr, sehr brutaler Akt war gegen Zivilisten, also einfach gegen gewöhnliche Polen, etwa 100.000 an der Zahl, die getötet worden sind, um alle Polen, die auf diesen damaligen ostpolnischen, heute westukrainischen Gebieten lebten, um einfach sie in eine Schockstarre zu versetzen und sie zu vertreiben vor Angst. Und auf eine, wie gesagt, extrem brutale Art und Weise, häufig mit Gabeln, nicht? Ja.
Durch die aktuelle Kontroverse ist der Begriff UPA, UPA auch in den internationalen Medien wieder stärker mit den Verbrechen an der polnischen Zivilbevölkerung während des Zweiten Weltkrieges in Verbindung gebracht worden. Könnte das dem internationalen Ansehen von Präsident Zelensky und der Ukraine schaden und zugleich die polnische Position stärken?
Das ist eine interessante Frage. Das bleibt abzuwarten. Es gab sicherlich auch in der deutschen Presse einige Artikel, die hier diese polnische Perspektive gut nachvollziehen konnten. Also zum Beispiel von Jack Schuster in der Welt oder von Reinhold Wesser in der FAZ. Auf der anderen Seite ist aber auch wahr, dass zum Beispiel jemand wie Norman Davis vor zwei Tagen, glaube ich, appelliert hat an die Polen, die UPA nicht nur anhand des Massakers von Wolynien zu verurteilen, sondern die UPA auch als gesamtukrainisches Phänomen von antisowjetischem Widerstand zu begreifen. Vorher gab es eine ähnliche Stimme von Timothy Snyder. Also wer da als Sieger davon geht, wenn es um den internationalen historischen Kurs geht, ist noch nicht klar. Und ich würde hier sogar vermutlich eher die Ukraine leicht in Führung sehen. Einfach auch deswegen, weil die polnische Perspektive für viele internationale westliche Beobachter schwierig nachvollziehbar ist, denn Polen hat sich eben seit 91 eigentlich als Unterstützer und Verteidiger der Ukraine angesehen. Es war zusammen mit Kanada das erste Land, das die ukrainische Unabhängigkeit anerkannt hat. Auch bei der Orangenen Revolution stand es an der Seite der Ukraine. 2014 auch und 2022 spielt es ja gar eine essentielle Rolle. Und ich glaube, dass es jetzt diese Kontroversen gibt, es ist für viele da schwer nachvollziehbar und zu verstehen.
Ja, Sie haben meine nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte und zwar fragen, ob Polen in diesem historischen Streit auf Verständnis und auf Unterstützung seiner westeuropäischen Partner hoffen kann oder ob das Thema eher als bilaterale Auseinandersetzung betrachtet wird oder gar nicht verstanden wird. Die Reaktion Polens könnte man sehr leicht als hysterisch oder emotional darstellen.
Also man wird schauen mit der Zeit, wie sich da der internationale Diskurs entwickelt. Ich glaube, aktuell ist nicht sehr viel Verständnis da vorhanden. Einfach auch, weil viele sich sagen, ja, warum jetzt diese, also ein Applebaum hatte vor kurzem auch so einen Online-Kommentar, dass die Zeit für historische Kontroversen nach dem Krieg sei und nicht jetzt. Das ist durchaus nachvollziehbar auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es halt so, dass sich da doch auch eine gewisse Ungeduldigkeit auf der polnischen Seite eingespielt hat. Ja, weil einfach die Zeit vergeht, die Jahre vergehen, man lässt jetzt gewisse einzelne Exhumierungen zu. Das ist ja ein weiteres Streitthema, aber das geschieht alles sehr langsam und ja, es sind einfach zwei Wahrnehmungen, die ganz anders sind von außen und von Polen aus.
Wenn wir jetzt auf die polnisch-deutschen Beziehungen schauen, da sehen wir, dass es nie einen guten Moment für schwierige historische Themen gibt. Wenn gerade Krisenzeiten herrschen, dann sagt man, man müsse sich in erster Linie mit aktuellen Herausforderungen beschäftigen. Wenn es gut läuft, dann hört man, nun sollte man eher in die Zukunft schauen und nicht immer wieder die Vergangenheit thematisieren. Ähnlich könnte es sein in den Beziehungen zu der Ukraine. Und sehen Sie derzeit eine realistische Chance auf eine rasche Entspannung des Konflikts?
Oh, leider erstmal nicht. Ich glaube, dass es jetzt möglicherweise zu weiteren Eskalierungen kommen wird. Zwar wurde jetzt ja ein neues Gesetz auch durch, also ich glaube, Zelensky hat es noch nicht unterschrieben, aber es wurde jetzt schon mal angekündigt und in der Verkhovna Rada wurde dafür gestimmt, dass es so etwas wie ein Pantheon ukrainischer Helden gibt. Da ist wohl ein hoher ukrainischer Vertreter jetzt auch nach Polen gefahren, um hier auch nach Kompromisspotenzialen zu suchen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass es noch eine Weile dauern wird und wir womöglicherweise auch eben noch höhere Eskalationsstufen erleben werden. Hoffentlich nicht solche, die tatsächlich auch dann direkt den Einfluss haben auf den Verlauf des Kriegs, des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Und ja, irgendwann also vor den Eliten beider Länder steht die große Mission, die große Aufgabe, eine neue Formel der Beziehung zwischen beiden Ländern zu finden, die eben nicht mehr dieser Gerdreutsch-Zeit entspricht, also wo beide Länder gemeinsame Interessen haben, aber auch viele divergierende Interessen. Und wie ist es möglich, jenseits von sehr, ich sag mal, romantischen Gesten wie 22, der großen Solidarität, die aber auch sehr emotional betrieben war und die deswegen auch leicht ins Gegenteil umkippen kann, jenseits davon stabile diplomatische Kanäle zu schaffen. Am besten auch mit Stiftungen, mit Thinktanks, mit NGOs. Das ist die große Aufgabe und es bleibt zu schauen, ob das im Bereich des Machbaren sein wird.
Könnte es sein, dass sich die aktuellen Spannungen zwischen beiden Ländern auf das Leben, auf den Alltag, auf die Lage der in Polen lebenden Ukraine auswirken könnten?
Ja, das ist etwas, was mir sehr große Sorgen macht tatsächlich, denn ja, ich weiß nicht genau wie viele, aber um die 1 Million ukrainischer Flüchtlinge nach 22 leben, glaube ich, in Polen. Und sie spielen auch wirtschaftlich eine große Rolle für Polen. Das merkt man auch an den BIP-Zahlen. Und auch abgesehen davon ist es natürlich einfach ein humanitäres Gebot, dass man zwischenstaatliche Anspannungen jetzt nicht auf einfach alltägliche zwischenmenschliche Beziehungen projiziert. Das kennt man ja auch ein bisschen, wenn es um die Israel-Palästina-Kontroverse in Europa geht. Auch jetzt zum Beispiel das Thema Antisemitismus seit dem terroristischen Angriff vom Oktober von vor 3 Jahren. Also das wäre wirklich eine Katastrophe für beide Seiten Und ich hoffe sehr, dass es außer von einigen Einzelfällen, die es ja jetzt schon gab, wo auch mal ein 14-jähriger Ukrainer verprügelt wurde in der Warschauer Innenstadt, ich hoffe, dass das wenigstens auf dem Level nicht eskalieren wird, weil das wäre wirklich eine Katastrophe.
Eine Frage noch zum Schluss. Könnte es sein, dass Präsident Zelensky mit der UPA spielt und die polnischen Emotionen nicht in Betracht zieht, weil er in erster Linie auf Kontakte mit Berlin, mit Paris und London setzt?
Ja, ich glaube, das ist ein Teil der Antwort. Also es gab da ja auch unterschiedliche Erklärungsansätze. Ich glaube nicht, dass Polen zu provozieren hier das primäre Ziel war. Es ist mehr so, dass er sich dafür, also dass es für einfach in seinem Entscheidungsprozess keine große Rolle gespielt hat, als er eben diese militärische Einheit mit der UPA betitelte. Sondern es ist mehr so, genau, dass einfach Polen unter den Verbündeten der Ukraine mehr in der zweiten oder gar dritten Liga aktuell spielt. Seiner Wahrnehmung nach, jetzt unabhängig davon, ob man diese Einschätzung teilt oder nicht. Und genau, ich glaube, das war das Problem. Und für ihn war es aber sicherlich auch wichtig, dass es natürlich auch diesen innenpolitischen Kontext gibt in der Ukraine. Es geht auch darum, gewisse militärische Einheiten für sich zu gewinnen, denn möglicherweise gibt es ja bald auch schon einen ukrainischen Wahlkampf. Und das waren die Faktoren, die hier eine wichtige Rolle gespielt haben. Also sich auch schon mal für eine potenzielle baldige Wahl vorzubereiten und sich Pluspunkte zu verschaffen, indem man eben diese militärische Einheit als UPA-Einheit dann bezeichnet.
Es ist ein sehr großer Test für die polnische Außenpolitik. Die Frage, ob für eine durchdachte, langjährige Ostpolitik in Polen gerade haben, lassen wir heute offen. Patryk Szostak, Pressesprecher und Kommunikationsleiter am Pilecki-Institut Berlin, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich ebenfalls, grüße Sie ganz herzlich und wie immer alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
Das waren die Themen der Woche aus Warschau. Das ganze Gespräch finden Sie zum Nachhören unter auslandsdienst.pl. Jakub Kukla, tschüss und auf Wiederhören. Do usłyszenia.
Gwiazdo jasności pełne noci czystości, Tyś jest wolnych kwiat, śledź na lilię, Panno Maryja. Módl się za nami, Jezu ucieszny, smutku Tyś jest wolnych kwiat.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.